Herzlich willkommen zur Januar-Ausgabe vom Penta-Radio. Wir haben diese Sendung voraufgezeichnet und das im Eigenbaukombinat in Halle an der Saale. Und heute zu Gast im Studio bin ich, die Anna aus Halle, der Lutz von Hoaxmap.
Hallo.
Der Friedemann vom C3D2.
Hallo.
Und der Alex aus Plauen.
Hallo.
Und das Thema der heutigen Sendung wird Fake News sein. Aber zuerst eine kurze Musik. Willkommen zurück. Wie versprochen, das Thema der heutigen Sendung Fake News. Und da müssten wir, glaube ich, zuerst mal klären, was Fake News eigentlich sind.
Genau, also es ist ein bisschen mit diesem Begriff, das ist sehr schwammig. Also das sind eigentlich, wenn man da genau drauf guckt, verschiedene Dinge, die gerade im Moment so als Fake News bezeichnet werden. Im Moment ist das ja auch recht in den Medien wieder präsent. Was wir so gesehen hatten, waren so ein paar Peaks, wo dieser Name Fake News auch besonders gebraucht wurde oder wo sowas sehr offensichtlich geworden ist. Das war vor allem jetzt vor kurzem, 2016 im November, als das mit dieser Wahl in den USA mit Trump, so, wo Trump dann auch so getwittert hat und dann irgendwie ja, alle auf einmal Angst hatten, oh Gott, ja, es gibt ja Wahlen auch in Deutschland und nicht, dass dann hier auch alle Fake News und alle werden manipuliert. Das war so ein bisschen dann so, ja, natürlich auch auf Deutschland bezogen Thema. Aber es gab es schon auch vorher, 2015 zum Beispiel, im September, als viele Flüchtlinge über die Balkanroute kamen, sah man das schon, dass gerade so auf Facebook oder in sozialen Netzwerken da bestimmte Sachen erfunden wurden, besonders gegen Flüchtlinge, da Stimmung gemacht wurde. Und dann natürlich Silvester 2015, 16, wo in Köln diese Vorfälle waren, ist das auch nochmal sehr, war das ein Thema. Genau, und mir ist es jetzt aufgefallen, auch bei dem Breitscheidplatz, bei dem Attentat da in Berlin auf dem Weihnachtsmarkt, Breitscheidplatz, das fand ich irgendwie sehr bezeichnend, dass dort, ich habe das auf Twitter so ein bisschen verfolgt, wirklich alle Online-Medien sofort irgendwelche Sachen rausgehauen haben, überhaupt nicht überprüft haben, diesen einen Typen, der da überhaupt nicht, also wo sich dann später rausstellte, der war es gar nicht, da sofort die Biografie und alles veröffentlicht wurde, das fand ich ehrlich gesagt ganz schön krass, wie oberflächlich da berichtet wurde. Und der einzige Account, dem man eigentlich da folgen konnte, war dieser Einsatz Polizei Berlin-Brandenburg, wo die Polizei getwittert hat. Und das ist schon irgendwie eine krasse Welt, wenn der offizielle Polizei-Twitter-Account der einzige ist, der irgendwie unaufgeregt berichtet. Genau, und das deshalb aus dieser Gemengelage heraus haben wir uns entschieden, dieses Thema heute zu besprechen.
Um das nochmal zu unterstreichen, also das Problem bei den Polizeimeldungen, die sind halt schon seit, denke ich, solange ich mich erinnern kann, immer wieder dadurch aufgefallen, dass sie zum Beispiel auch die Wahrheit nicht ganz so genau nehmen. Also da wird auch sehr viel nach Agenda gepostet, Demo-Teilnehmer runter gemacht oder hoch oder was auch immer. Und bestimmte Sachen werden verschwiegen. Also die Polizei ist, was ihre öffentlichen Meldungen angeht, auch nicht wirklich seriös. Also das darf man jetzt genau in dem Moment nicht so sehen. Auf der anderen Seite, wenn die dann schon als die seriöseste Quelle rüberkommen, da weiß man, wie tief das eigentlich steckt.
Genau, das meinte ich eigentlich auch damit, ne? Dass also so am unaufgeregtesten. Ich fand das auch in München bei diesem Attentat auch oder es wird ja jetzt als Amoklauf bezeichnet, weil es ein weißer Verrückter war. Wie auch immer, da war das auch so, dass der Pressesprecher da, der Münchner Polizei, Bayerischen, ich weiß gerade gar nicht, Münchner Polizei, auf jeden Fall da irgendwie total unaufgeregt war und alle standen über den rum und ja, und was ist jetzt und so. Und er hat dann gesagt, ja, wir wissen es einfach nicht. Ja. So, und das fand ich schon auch irgendwie ein bisschen krass, dass alle irgendwie auf Teufel komm raus dort was Reißerisches berichten wollen, obwohl es nichts zu berichten gibt und man lieber noch abwarten sollte.
Also das ist jetzt auch ein Punkt, wo ich eigentlich die Polizei lobend erwähnen möchte. Mir ist das aufgefallen, dass es halt auch mittlerweile Aufgabe der Polizei zu sein scheint, bei Fake News, die kursieren, aktiv eine Gegendarstellung zu machen. Also dass wirklich gesagt wird, also ich hatte das bei einem Fall, das war glaube ich in Lörrach, gab es auch eine Doku dazu über Falschmeldungen direkt, wo jemand auch ein Gerücht in die Welt gesetzt hatte und da halt wirklich die Leute dann mobilisiert wurden und auf die Straße gegangen sind und halt irgendwie Angriffe gegen das dortige Flüchtlingsheim und auch die Flüchtlinge stattfanden und dann halt wirklich die Polizei sich hingestellt hat und gesagt hat, Leute, bitte beruhigt euch wieder, was ihr hier geteilt habt und verbreitet habt, also das fing damals dort auch auf Facebook an, das ist halt komplett erfunden und derjenige hat das dann halt auch zugegeben und die Leute, ja, also ich fand es richtig und wichtig, dass die Polizei eine Gegendarstellung gemacht hat, aber so richtig beruhigt hat es die Leute nicht.
Ja, die Polizei hatte schon auch immer eine sehr doppelte Funktion. Also ein bisschen was werde ich nachher noch dazu erzählen, gerade was auch so die Fälle bei uns auf der Hoaxmap angeht. Es stimmt natürlich so in Bezug auf Akutsituationen, wie zum Beispiel in Köln oder auch schon in München, hat die Polizei ganz einfach ein Interesse daran, dass da wirklich richtige Informationen tatsächlich nur unterwegs sind, weil das torpediert ja auch ihre eigene Arbeit. Es gibt eine sehr lesenswerte Analyse, eine sehr lesenswerte Recherche von der Süddeutschen Zeitung, dass es 67 Notrufe gegeben hat, beziehungsweise 67 Tatorte in München, zu denen die Polizei gerufen worden ist bei diesem Amoklauf. Und all diese Notrufe sind erst abgesetzt worden, nachdem der Amokläufer da schon quasi fertig war und quasi gar nicht mehr aktiv war. Erst dann ist das so richtig eskaliert, auch dann zu Terror und Terrortatorten. Und man muss auch an anderer Stelle wiederum sagen, dass die Polizei ja sehr genau auswählt, oder was heißt sehr genau, dass sie in gewisser Weise auswählt, was sie so an zum Beispiel Kriminalitätsmeldungen in die Welt setzt und was sie nicht in die Welt setzt. Und das ist halt auch kein genaues Abbild der Realität, also in die eine wie die andere Richtung nicht.
Also ich habe natürlich im Vorfeld von der Sendung ein bisschen recherchiert, was es so an Fake News von der Polizei gab. Die krasseste oder lustigste, wie auch immer man das sieht, die mir aufgefallen ist, war das Challenger-Unglück. Da hat die Polizei in den USA gemeldet, großflächig, fasst da, wenn ihr irgendwo was findet, fasst das Zeug nicht an, das ist radioaktiv. Und Hintergrund war natürlich, die Challenger war natürlich nicht radioaktiv, aber die wollten natürlich nicht, dass die Leute sich irgendwie Souvenire mit nach Hause nehmen und den Behörden lieber melden, wo das Zeug liegt, damit die halt das Ding wieder zusammensetzen können. Also nicht zum Reparieren, sondern rausfinden, was da passiert war. Also wie gesagt, die Polizei hat zum großen Teil eine Agenda. Sie ist nicht wirklich immer eine verlässliche Quelle. Und gerade eben auch durch Unterlassen, nicht nur durch Lügen offensichtlichen.
Ich möchte noch mal ganz kurz auf was zurückkommen, weil das ja auch die Frage ist, warum wir heute die Sendung machen. Und Lutz, wie ist denn bei euch die Situation gerade? Also Hoaxmap ist nicht ganz das gleiche wie Fake News, da kommen wir auch noch mal drauf zurück. Aber wie ist jetzt bei euch gerade die Lage mit Meldungen und medialem Interesse eurerseits, also oder an euch?
Ja, Thema Fake News ist seit November, also auch unter diesem Begriff, vorher gab es, also zumindest in der öffentlichen Auseinandersetzung in der Bundesrepublik, diesen Begriff gar nicht so, aber seit November ungefähr nach der Wahl, die nun letztendlich Donald Trump gewonnen hat, Präsidentenwahl in den USA, ist das mediales Thema geworden. Wir bekommen seitdem wieder mehr Anfragen, auch gerade direkt zum Thema Fake News. Ist vielleicht auch nicht zufällig, dass ich hier gerade in einer Sendung sitze zu dem Thema. Und es ist doch so, dass ein bisschen mehr wieder darüber berichtet wird, allerdings unter einem anderen Fokus als vorher. Wir haben dieses Thema auf der Hoaxmap ja noch nicht so ewig verfolgt. Das Ganze gibt es ja erst seit dem letzten Februar als Website. Die Einträge, die wir da so verfolgt haben, beginnen recht intensiv zu werden, wie gesagt, im September 2015. Ohne dass das erstmal dort als Phänomen irgendwie wahrgenommen worden ist. Es ist einfach so, dass diese Zahl von Berichterstattung darüber, dass es irgendwelche Gerüchte gegeben hat oder irgendwelche Falschmeldungen über Geflüchtete gegeben hat, dass die da bei dem, was wir auf der Karte haben, sehr stark hochgegangen ist. Also einfach, weil viel, viel mehr Geflüchtete dann über die Balkanroute in die Bundesrepublik gekommen sind. Und dann nochmal eine sehr interessante, also sehr intensive Berichterstattung nach den Übergriffen, die es in Köln tatsächlich ja gegeben hat, wo dann auch sehr viel an neuen Gerüchten, an neuen einfach Erfindungen auch in die Welt gesetzt wurde und wo es dann aber auch ein großes Interesse bei Medien gab, darüber zu berichten. Genau, und jetzt, wie gesagt, ein völlig verschobener Fokus. Nachdem mehrere Monate so ein bisschen Ruhe war, geht es derzeit sehr viel um ja, Meldungen, in denen Politikerinnen und Politikern irgendwas unterstellt wird, was sie gesagt haben. Also wo man auch schon sieht, dass der Themenfokus sich verschiebt in Richtung auch einer tatsächlich parteipolitischen Auseinandersetzung, auch in Vorausschau vielleicht auf die anstehende Bundestagswahl.
Ja, das ist ja auch noch so ein Thema bei Fake News. Also wir haben jetzt gehört, es gab irgendwie 2015 schon Sachen. Und da ist vielleicht eine interessante Frage, seit wann gibt es denn Fake News? Ist es wirklich ein aktuelles Phänomen oder gibt es das schon länger?
Na, unter dem Begriff weiß ich nicht, wie lange es Fake News gibt. Da wird ja auch sehr viel zusammen addiert, aber das zum Zwecke auch von politischen Auseinandersetzungen oder von ja, einer eigenen Geschichtsschreibung oder von einer Rechtfertigung von eigenen Handlungen Nachrichten erfunden werden oder bestimmte Vorfälle erfunden werden, das gibt es ja schon länger. Also gerade sehr drastisch vor diversen kriegerischen Auseinandersetzungen werden drastische Beispiele herangezogen, von denen sich einige tatsächlich in der Vergangenheit ja auch schon als falsch herausgestellt hat. Unter dem Begriff Fake News direkt haben wir, das war ja auch bei unserem Talk beim 33C3 zu sehen, hatten wir irgendwann die Geschichte entdeckt, dass die katholische Kirche angeblich von Microsoft gekauft worden ist. Das lief in irgendeinem US-Journal dann als Fake News schon.
Wann war das?
Das war 1994, also quasi in den Anfangszeiten des World Wide Web. Und ja, auch damals schon unter dem Begriff Fake News.
Okay.
Also auch noch eine sehr interessante Geschichte, die ich gefunden habe, war im Jahr 2000, wo George W. Bush in Amt gekommen ist. Da haben dann übereinstimmend diverse News-Outlets, also selbst Washington Post und New York Times, die ja nun auf der eher seriösen Seite stehen, geschrieben, dass Clintons Mannschaft sozusagen im Weißen Haus randaliert hat und von allen Computertastaturen das W entfernt hätte. So, und das hat, also das wurde mehrere Tage lang verbreitet und hat sich hinterher auch als Witz oder als falsch rausgestellt.
Zu Hillary Clinton gibt es ja auch noch diese krasse Fake News, weil du es gerade ansprichst, vor kurzem mit dieser vollkommen absurden Pizzeria-Connection.
Oh ja.
Ich weiß nicht, ob ihr mitgekriegt habt.
Pizzagate,
dass irgendwie Hillary Clinton und ihre Leute in so einer Pizzeria irgendwie so einen Kinderschänderring betreiben, vollkommen absurd.
Genau.
Und das Krasse war, dass dann echt so ein Typ mit einer Waffe da reingerannt ist und die Kinder befreien wollte und keiner wusste, was der da will. Also vollkommen irre.
Ja.
Also sowas kommt raus, wenn man ja, glaubt, was im Internet steht.
Beziehungsweise wenn Nachrichtenagenturen einfach Dinge weiterverbreiten. Also das ist nicht nur Facebook und Co., also einige der Beispiele, also jetzt zum Beispiel Microsoft und so, das war ja alles schon deutlich vor Facebook. Also
ja.
Man braucht nicht Facebook und Twitter, um solche Sachen zu verbreiten. Man braucht einfach nur Verteiler oder Schnittstellen, die das können. Und das ist nun mal die Medien und das ist nicht unbedingt nur das Internet.
Genau, da sind wir eigentlich auch mittendrin in den Beispielen, wo es halt solche Falschmeldungen in den Medien gab. Und ein sehr absurdes Beispiel ist für mich die Brutkastenlüge im Zuge des USA-Irak-Krieges. Und zwar war das so, dass der Irak in Kuwait eingefallen ist und dann behauptet wurde, dass die irakischen Soldaten also in ein Krankenhaus sind, Säuglinge aus Inkubatoren genommen haben und auf den Boden geworfen haben. Also da gab es halt so diverse Gerüchte. Und dann gab es ein junges 14-jähriges Mädchen, was dann vor der UN-Vollversammlung auch nochmal unter Tränen diese Story halt wirklich erzählt hat. Und dann hat sich das medial unglaublich weit verbreitet und man hat dann wirklich Frauen gesehen, die da geweint haben und das geschildert haben, wie das so war und dass das so schlimm ist und oh mein Gott. Und dann kam irgendwie auch raus, dass es halt irgendwie die Tochter des kuwaitischen Botschafters war und dass es komplett frei erfunden wurde. Und auch in diesem Krankenhaus hat man dann auch nach Spuren gesucht und die Leute befragt und die wussten halt auch von nichts. Also, und das ist auch kein Beispiel, was jetzt irgendwie nur in den USA oder so funktioniert. Das funktioniert leider auch in Deutschland. Da gab es im Zuge des Kosovo-Krieges einen ähnlichen Fall, wo Rudolf Scharping behauptet hat, dass es halt so KZ, also Konzentrationslager eben in Pristina gegeben haben soll und dass es angebliche Säuberungsaktionen gegeben haben soll, wo irgendwie ein rotes S auf die Tür gemalt wurde. Und man hat da auch versucht, das irgendwie rauszufinden und da war halt auch gar nichts. Also es gab diese Säuberungsaktionen nicht und das, wo angeblich ein Konzentrationslager sein sollte, das war halt einfach ein Fußballstadion. Und da waren halt auch keinerlei Spuren zu finden. Also das war auch komplett frei erfunden. Also das waren jetzt zwei ältere Beispiele. Ein neueres Beispiel wäre das Thema Migrantenschreck und Großbestellung eines Chefarztes der Charité.
Genau, also das, wer das noch nicht mitbekommen hat, also Migrantenschreck ist so eine sehr schwierige Seite im Internet, wo man sich illegale Schusswaffen bestellen kann, die man dann per Post geschickt bekommt. Wahrscheinlich aus Ungarn, so wie da Leute ermittelt haben. Und Migrantenschreck, neben diesem Online-Shop, wo man sich, wie gesagt, Schusswaffen und Munition bestellen kann, das ist noch nicht mal im Tor-Netzwerk, schon allein das ist irgendwie absurd, also weil man ja immer sagt, ja, im Tor-Netzwerk, da machen alle Waffen und Drogenhandel, Migrantenschreck macht das noch nicht mal so.
Also ganz kurz, was eigentlich als Tor-Netz bezeichnet wird, wird in den Nachrichten immer als das Darknet
ja, bezeichnet. Genau, Darknet. Ich habe jetzt den richtigen Begriff ja gar nicht gesagt, genau. Also das ist noch nicht mal im Darknet, sondern im Clearnet, ja. Und neben diesem eigentlichen Waffenshop hat Migrantenschreck auch so einen News-Ticker, wo halt auch so sehr krasse Fake News quasi veröffentlicht werden. Und eine davon, die ist einfach so absurd. Und zwar, das hat ja Anne schon gesagt, wird dort beschrieben, dass ein Mitarbeiter, der Berliner Charité eine Großbestellung in diesem Waffenshop aufgegeben hat, um sich und seine Mitarbeiter zu beschützen. Und dieser Spin in diesem Artikel ist dann halt auch so, ja, und wir unterstützen das und wir solidarisieren uns mit den Ärzten in Deutschland und wir machen denen auch einen guten Preis und so, wo man so denkt, so, okay, schon komisch. Und was dann rausgekommen ist, da gab es bei Motherboard, bei Vice, einen Artikel darüber, wo das jemand nachrecherchiert hat. Also noch am selben Tag hat eben die Charité da Anzeige erstattet wegen Verleumdung, also Strafanzeige, und dann auch bestätigt, dass das blanker Unsinn ist und maximal ärgerlich und die gesamte Belegschaft dadurch halt in schlechtes Licht gerückt wird und das natürlich ein Fake ist. Aber klar, ich meine, sowas ist dann halt erstmal im Internet und ich meine, gut, die Charité hat da sehr schnell reagiert. Also noch am selben Tag da eine Strafanzeige zu stellen, ist schon recht schnell. Aber trotzdem, die Frage ist, wie viele Leute lesen dann diese Gegendarstellung? Wie viele Leute lesen diesen Artikel auf Motherboard? Wenn das einmal raus ist, ne, dann denken halt die Leute, okay, gut, dann wenn die Charité sich da eindeckt, dann ist das, kann ich das ja auch machen, ist das nicht verwerflich. Trotzdem ist es natürlich illegal.
Also was dann ein Punkt dann auch ist, wenn dann so eine Gegendarstellung kommt, bei einigen Leuten löst das dann sogar diesen Effekt aus, dass sie sagen, ja, die wurden jetzt von oben gezwungen, wer auch immer da oben ist. Und das tut das Ganze dann auch nochmal eher verstärken, als dass das irgendwie das Ganze die Luft rausnehmen würde. Also das ist halt auch noch so eine Eigenschaft von den Fake News, dass die halt Leute in ihren Stereotypen bedienen und die eher verstärken und dass es ganz schwer ist, da irgendwie was rauszuholen oder dagegen zu tun.
Genau. Ja, vielleicht kurz noch zu Migrantenschreck RU, beziehungsweise auch zu dem zugehörigen Seite Anonymous News. Also die sind ja nicht erst seit gestern sozusagen so ein Player, was falsche Nachrichten oder Übertreibungen angeht und auch bestimmte politische Hetze, rassistische Hetze, die ist ja hervorgegangen aus einer Facebook-Seite, die quasi die größte Anonymous oder die größte Seite unter diesem Namen Anonymous war. Gab es bis zum Juni 2016, bevor die Seite dann mal bei Facebook gesperrt worden ist. Und die Seite ist schon bei einigen auch recht spektakulären Fakes bei der Verbreitung nicht unentscheidend dabei gewesen. Also Zum Beispiel gibt es ein Selfie von einem Berliner Geflüchteten mit der Bundeskanzlerin und diverse Pressefotos von dieser von diesem Selfie, die durch die Welt gegangen sind. Und eine der Stories darum ist halt, dass er angeblich einer der Brüsseler Attentäter gewesen sei. Und genau diese Nachricht ist eben von Anonymous Kollektiv damals noch als Facebook-Seite verbreitet worden. Genau, und diese Seite ist dann erst später so im Juni letzten Jahres dann offline gegangen. Beziehungsweise gibt es noch eine Kontakt-Seite davon und dieses Blog eben dazu und diese Migrantenschreck-EU-Seite. Aber das ist.
War ja auch keine kleine Seite. Also ich glaube, die hatten über 1 Million Likes auch.
Also zuletzt, was ich geguckt hatte, waren 2 Millionen Likes. So. Also das
ja, wahrscheinlich wegen der Berichterstattung darüber, nehme ich mal an.
Also ja, es ist, weiß ich nicht, woher die ersten Likes gekommen sind, aber sobald es ja einmal die größte Seite ist, die man unter dem Stichwort Anonymous findet, dann sagen dann vielleicht auch einfach Leute, ich klicke hier auch mal auf Gefällt mir, weil Anonymous gefällt mir und man muss sich da noch gar nicht mal mit den Hintergründen auseinandergesetzt haben. Und ich hatte das tatsächlich, dass auch in meiner Facebook-Freundesliste dann da Leute da ihr Like gesetzt hatten.
Also ich muss sagen, ich kann das bestätigen. Also ich war auch irgendwie schockiert, dass ich da irgendwie auch 7, 8 Leute gefunden hatte in meiner Freundesliste, die das dann hatten. Die habe ich dann auch alle persönlich angeschrieben und darauf hingewiesen. Und wie war denn das mit der Seite? Ist die schon irgendwie mit falschen Nachrichten oder Unsinn verbreiten gestartet? Oder hat die sich am Anfang, als die Seite gegründet wurde, wirklich eher so den Anonymous, den eigentlichen Anonymous-Themen angenähert? Oder sind die von Anfang an mit so einem rassistischen Unsinn gestartet?
Na, die Facebook-Seite gehörte tatsächlich mal zu einer Gruppe oder so einem kleinen Kollektiv, die das gemacht haben. Ich will jetzt keine Falschnachrichten verbreiten, aber tatsächlich ist es wohl demjenigen, der am Ende übrig geblieben ist, gelungen, die anderen Admins einfach rauszuschmeißen. Und dadurch ist aus einer Seite, die sich tatsächlich mit Anonymous-Themen beschäftigt hat, so ein Hetzportal im Prinzip geworden. Also das war es nicht von Anfang an.
Okay, ein weiteres Beispiel wäre der Fall, dass Renate Künast jemand verklagt hat wegen Face News. Friedemann, was war denn da los?
Ja, ich hatte das bloß hier auf Heise gelesen, das können wir dann auch nochmal verlinken. Und zwar, ja, Renate Künast ist ja manchmal auf Twitter dann, also sie war, glaube ich, bei diesem Attentat in diesem Zug, war sie ein bisschen, in Bayern gab es ja so ein Attentat, wo jemand mit so einer Axt durch den Zug gerannt ist und da hatte sie so ein bisschen, naja, nicht so clever getwittert irgendwie von wegen, also die Polizei hat diesen Attentäter ja dann erschossen und dann hat sie das halt in Frage gestellt, warum die Polizei den halt erschießen musste und so. Und das kam aber genau zu so einer Zeit, wo das halt gerade extrem krass auf Twitter so dieser Anschlag und alle total in Panikmodus. Und dann hat sie da halt extrem viel Kritik dafür abbekommen. Und vielleicht auch aus, könnte ich mir vorstellen, aus diesem Hintergrund heraus, haben dann irgendwelche Leute in die Welt gesetzt, dass sie wohl Hilfsbereitschaft angeboten haben soll. Also in Freiburg meinte sie dann, ja, der traumatisierte junge Flüchtling hat zwar getötet, aber man muss ihm trotzdem helfen, hat sie über diesen Mörder von Freiburg gesagt. Und das stimmt aber so nicht. Das war wirklich erfunden und sie hat Strafanzeige dagegen gestellt, gegen diese Aussage, dass sie das eben gesagt haben soll.
Ja, was quasi nicht das Einzige ist. Also gerade die Grünen sind sehr gern in Bezug auf Gerüchte da oder auf wirklich ausgedachte Geschichten, quasi die erfundenen Akteure, was das angeht. Wir haben selbst angefangen, auch Geschichten zu recherchieren. Eine davon war eben so ein Facebook-Eintrag von einem angeblichen Grünen, der quasi veröffentlicht hätte, wir müssen jetzt vor der Bundestagswahl 2017 noch möglichst viele Migranten, möglichst viele Afrikaner, war sogar die Formulierung, nach Deutschland holen, egal wie kriminell sie sind, müssen wir halt drüber weggucken. Und das wurde halt auch massiv verbreitet. Und ich habe dann tatsächlich auch von einem Bildredakteur über Twitter Dinge gehört. Ja, das sind ja Dinge, das mag in dem Fall vielleicht eine Fälschung sein, aber das sind ja Dinge, die tatsächlich in den Köpfen bei den Grünen drin sind und die man sich deswegen sehr gut vorstellen kann. Also das knüpft da auch nicht nur in so einer extremen Rechten an, sondern tatsächlich auch selbst bei Leuten, die ja jetzt für Bild okay, aber für eine Zeitung journalistisch tätig sind.
Also was mir bei der Recherche aufgefallen ist, also es scheint so zu sein, dass es bei den Fake News eindeutig eine Tendenz gibt in Richtung, dass konservative bis rechte, ich sag's mal, News-Konsumenten das Ziel der Fake News sind. Also dass es doch eher gegen die linke Seite geht, beziehungsweise, ich sag's mal, liberale bis linke Seite. Also das ist mir in den USA aufgefallen mit den ganzen Sachen um Trump und auch hier jetzt, also gerade mit der sogenannten Migrantenkrise. Aber was ich kaum irgendwie mitgekriegt habe, sind dann zum Beispiel, also ich habe auch ein paar Sachen gefunden, so Fake News, die aus, ich sag's mal, eher aus der Öko-Ecke zum Beispiel kamen, um irgendwelchen Konzernen oder so zu schaden. Also es scheint überwiegend doch eher so ausgerichtet zu sein für Konservative bis Rechte. Also kannst du das ungefähr so bestätigen?
Das ist ein bisschen schwierig zu sagen. Also wir haben jetzt ja natürlich ein sehr spezifisches Thema, das wir bei der Hoaxmap bearbeiten. Wir haben tatsächlich auch ein paar einzelne Fälle, wo es Gerüchte gab oder wirklich Falschaussagen auch über Dinge, die sozusagen Flüchtlingsunterstützer in die Welt gesetzt haben, also was relativ Bekanntes ist, der angebliche Tote am Lageso in Berlin gewesen. Ich weiß gar nicht, was Lageso ausgesprochen hat, das Landesamt für Gesundheit, irgendwas. Dort, wo sozusagen alle Asylbewerber einmal durch mussten, und dort herrschten halt tatsächlich chaotische Zustände. Leute mussten draußen in der Kälte warten, haben teilweise tagelang gewartet und das Ganze ist quasi nur mit der Hilfe von Freiwilligen, die da irgendwie Tee, Essen und anderes bereitgestellt haben, bewältigt worden. Und einer derjenigen, die da geholfen haben, hat halt dann die Story in die Welt gesetzt, dass ein ihm bekannter syrischer Flüchtling da gestorben sei an den Konsequenzen dieses Aufenthalts da ein paar Tage bei winterlichen Temperaturen einfach vor diesem Amt zu warten. Und das ist tatsächlich auch viel verbreitet worden und stimmt auch so nicht. Und da gibt es durchaus auch andere Geschichten, finde ich schwierig zu quantifizieren. Prinzipiell habe ich das Gefühl, dass auf so einer rechten politischen Seite die Bereitschaft viel, viel größer da ist, so eine Dinge wirklich aufzugreifen und zu glauben und da nicht nochmal zu hinterfragen. Und wenn man sich so ein bisschen anguckt, was es so an Newsquellen gibt, beziehungsweise was so an Newsquellen auch verwendet werden, dann wird halt schon recht deutlich, dass das so ein quasi so ein bisschen noch ein Paralleluniversum ist. Also ich sag mal so, Linke, Liberale, sonst so, gucken noch irgendwie in Mainstream-Medien rein, nehmen das mit auf. Auch dann zur anderen Seite haben wir eine ziemlich große Teilöffentlichkeit also zeitweise waren 10% bei den Like-Medien 10.000 Flies. Die machen immer so eine monatsweise so eine Statistik, was waren die meist gelikten, meist geteilten, meist kommentierten Beiträge, und da sind teilweise so 10% tatsächlich aus so einer rechtspopulistischen, teilweise verschwörungstheoretischen und rassistischen Ecke, die teilweise auch sehr fragwürdig mit der Wahrheit umgehen.
Ja, also was mir auch aufgefallen ist bei der ganzen Recherche hier, es gibt jede Menge Meinungen dazu, aber man findet kaum oder gar keine wissenschaftlichen Untersuchungen dazu. Also es ist, was du auch schon gesagt hast, man hat das Gefühl, es ist so Tendenz und so, aber es gibt wirklich richtige Ausarbeitungen, so gut wie gar nichts. Also da ist auch sehr viel eher anekdotisch, was da über Fake News erzählt wird. Da ist auch immer sehr viel an subjektiver Meinung dabei. Also Das ist halt auch eine Eigenschaft von diesen Fake News, dass sie irgendwie ganz schwer zu fassen sind. Also sowohl in ihrem gesellschaftlichen Kontext, als auch was den rein qualitativen und quantitativen angeht. Ich schätze, das wird auch noch einfach ein paar Jahre dauern, bis man da wirklich von Soziologen oder wem auch immer mal wirklich Papers in der Hand haben wird.
Also wäre sehr wünschenswert, wenn das passiert. Also.
Ja, also ich denke, es werden sich welche damit befassen, irgendwelche Medienwissenschaftler. Also da denke ich, da wird schon was kommen. Ich habe letztens der einzigen, was ich so zu Propaganda und Ähnlichem an wirklich wissenschaftlichen Papers gefunden habe und gelesen habe jetzt, war, wie chinesische, die Trollarmeen das Ganze machen. Und das Spannende daran war, die haben zum Beispiel gar keine Fake News verbreitet, sondern die haben, wenn irgendwo Diskussionen aufkamen, die eher in harmlose Richtungen weiter gesponnen, dass dort nicht weiter irgendwie, wie soll man sagen, dass das Ganze nicht eskaliert. Das ist ja so, schau, ein dreiköpfischer Affe und dann ist das Thema vorbei. Also so das, was auch im Kopf der Leute wie auch der Politiker ist, da sitzen Putins Trollarmeen und die schreiben Fake News, das scheint halt nicht der Fall zu sein.
Ja, ich glaube, manchmal braucht man auch gar nicht Fake News schreiben als interessierte Stelle. Also manchmal reicht es vollkommen aus, die Kommentarfunktion irgendwie zu benutzen und da die kommen, wie du schon gerade gesagt hast, die Diskussion halt in eine gewisse Richtung zu lenken. Also die Königsdisziplin des guten Trollens ist ja einfach, irgendwie einen Kommentar abzusetzen, was so polarisierend ist, dass alle über sich gegenseitig herfallen. Ja. Das heißt, man kann natürlich auch, also man muss gar nicht Fake News in die Welt setzen, weil man dann natürlich vielleicht auch dafür attributiert wird, sondern man nimmt einfach das auf, was andere machen und versucht halt so ein bisschen mit Kommentaren da Stimmung zu machen. Das reicht meist schon aus.
Okay, ein anderes Thema wäre jetzt noch, wir haben jetzt verschiedene Arten gehört, was es so gibt, was in Fake News eingeordnet werden könnte und auch schon ansatzweise gehört, dass es bei Hoaxmap ein bisschen ein anderer Themenfokus ist. Lutz, kannst du da nochmal sagen, was jetzt so die Unterschiede sind?
Beziehungsweise nochmal ganz kurz, also wir haben ja gehört, Hoaxmap wurde jetzt mehrmals schon erwähnt, also Hoaxmap ist eine Webseite, auf der man eine Karte findet. Für die Leute, die es noch nicht kennen,
hoaxmap.org, genau.
Genau, und du kannst ja mal ganz kurz erklären, für die Leute, die es noch nicht kennen, was sieht man da auf der Karte, was habt ihr da zusammengetragen?
Also auf der Karte sieht man einen Ausschnitt der Weltkarte, der den deutschsprachigen Raum umfasst, quasi Bundesrepublik, Österreich und die Schweiz im Wesentlichen. Und auf dieser Karte eingezeichnet sind Orte des Geschehens angeblicher Dinge, die mit Geflüchteten, mit Asylbewerbern, mit Migranten zu tun haben, aber sich als falsch herausgestellt haben. Also seit dem letzten Februar 2016 ist die Seite online. Das Ziel war es, so zu gucken, es gibt Gerüchte über Geflüchtete, die an verschiedensten Orten auftauchen, verschiedenste Sachen als Themen haben und die sind auf dieser Karte gesammelt jeweils. Ein Ort zu dem Geschehen, wann es angeblich geschehen ist oder zumindest das erste Datum eines Artikels, der sich damit befasst. Eine Verlinkung zu einer Widerlegung dieses Geschehens, also man findet dort eine Beschreibung des Geschehens, was angeblich stattgefunden hat und dann noch eine Verlinkung zu einer Seite, die das widerlegt. Das sind in sehr vielen Fällen lokale Nachrichten. Teilweise sind es auch direkt Polizeimeldungen oder Statements von Unternehmen, die angeblich betroffen sind. Genau, und dann ist jeder Eintrag noch in eine thematische Kategorie eingeordnet. Also zum Beispiel geht es häufig um Geldleistungen bzw. Sachleistungen, die Asylsuchende erhalten. Oder es geht um bestimmte Formen von Straftaten wie Körperverletzungen oder Vergewaltigung.
Ja, Raubdiebstahl sehe ich hier gerade doch relativ häufig.
Ja, also das sind so die vier, die am größten sind. Und ja, es gibt verschiedenste andere Themen. Und man kann dann danach filtern oder nach dem bestimmten Ort suchen oder eine Volltextsuche in der Beschreibung durchführen. Genau, und kann das Ganze dann auch noch sich als Liste angucken. das ist erstmal prinzipiell so auf dieser Karte zu sehen.
Recherchiert ihr die Sachen selbst oder wie kommt ihr daran?
Prinzipiell ist es so, dass wir uns erstmal darauf verlassen, dass da Sachen sind, die schon mal jemand recherchiert hat. Wir gucken allerdings bei den Einträgen, die wir jetzt drauf setzen, schon nochmal nach dem thematischen Umfeld, so in dem das Ganze stattgefunden hat. Also kriegen meistens irgendeinen Link zu irgendeinem Artikel oder so und dann schauen wir nochmal, was ist denn die Vorgeschichte davon, was in so einem Artikel wird auch nicht unbedingt direkt das Originalgerücht zitiert oder es wird nicht direkt die Originalmeldung nochmal verlinkt. Da versuchen wir auch immer nochmal herauszufinden, wo das Ganze herkam, beziehungsweise was dort genau beschrieben worden ist. Und wir gucken auch, dass es dann nach Möglichkeit vielleicht auch noch eine zweite Quelle dafür gibt, die sich damit auseinandersetzt. Und gucken uns auch das ganze Geschehen dann nochmal genau an. Sozusagen, wir kriegen auch Hinweise, dass irgendwas, was eine Falschmeldung ist, wo dann einzelne Details nicht stimmen. Sowas lassen wir dann eher weg. Und sind da eher vorsichtig, was wir draufsetzen und was nicht. Zum Selbstrecherchieren würden wir gerne viel mehr machen, als wir es jetzt machen. Wir haben jetzt bisher zwei eigene recherchierte Fälle. Das ist ein bisschen schwierig. Wir sind quasi immer noch zu zweit als Team. Und würden das gern ausgiebiger machen. Das ist natürlich so über das ganze Bundesgebiet verteilt, können wir das nicht leisten, was irgendwelche Lokalredaktionen vor Ort machen können. Da, wo es geht, das einer der Fälle betrifft zum Beispiel direkt das Internet, da sind wir quasi zu Hause, da kann man das dann auch mal machen.
Und wie kann man euch da Infos zukommen lassen, beziehungsweise auch habt ihr irgendwie dann Leute vor Ort oder so, die ihr dann fragt, im Sinne von geht mal dahin und fragt die Leute, was da wirklich passiert ist?
Na, bisher bekommen wir nur Hinweise über Twitter oder per Mail direkt zu Widerlegungen, die es schon gibt. Also das Phänomen ist halt, dass es wirklich sehr viele Widerlegungen schon gab, also viele Lokalzeitungsartikel, die sozusagen Gerüchte und Falschmeldungen schon widerlegt haben, denen widersprochen haben und die bisher nicht gesammelt worden sind. Und im Prinzip ist das, was wir machen. Teilweise bekommen wir auch direkt von Journalisten Hinweise, die sich damit auseinandersetzen und können da nochmal nachfragen zu Details. Aber das ist jetzt nicht so systematisch in der Recherche.
Aber eure Kontaktdaten findet man auf
die Kontaktdaten Seite. Findet man, ich kann es auch nochmal sagen, hoaxmap.org ist die Website. Man findet uns auf Twitter unter hoaxmap und per Mail kann man uns an mail@hoaxmap.org finden. Aber das findet man als Kontakt dann auch noch auf der Seite selbst.
Also ich habe auch gesehen in einem eurer Vorträge, ihr macht auch relativ lustige Statistiken. Also was ich gesehen hatte, war, glaube ich, Falschmeldungen pro Kopf, pro Bundesland. Also wo werden pro Kopf die meisten Falschmeldungen rausgegeben?
Wobei man, auch diese Einschränkung mache ich jetzt wieder, wir haben ja nicht direkt die Falschmeldungen, nicht direkt die Gerüchte, sondern nur mittelbar die Berichterstattung darüber auf der Website. Das heißt, wir können da pro Kopf oder absolut nur für die Berichterstattung dann auch eine Aussage machen. Und bei der Zahl der Meldungen, die wir insgesamt haben, ist auch noch ein bisschen, muss man ein bisschen vorsichtig sein mit den Gesamtzahlen, die wir da so haben. Aber
es kann auch sein, dass dadurch, dass da eine hohe Zahl ist, es nur heißt, dass Leute das gut widerlegen und gut recherchieren.
Genau, das ist lokal. Ne? Also entweder gibt es Lokaljournalisten, die einfach viel, viel vehementer dort hinterher sind, oder es ist so, dass die Behörden zum Beispiel sehr aktiv gegen Gerüchte auch vorgegangen sind. Das ist aber im Einzelfall, denke ich, auch sehr verschieden, wie das ist. Es gibt einen Ort in Baden-Württemberg, glaube ich. Da ist der Zollern Alpkurier sehr aktiv am Gerüchte widerlegen gewesen. Und dadurch ist dann an einem Ort, mir fällt der Name gerade nicht ein, sind da halt sehr viele Einträge plötzlich an einem kleinen, in einer Kleinstadt, so, die da auftauchen. Das ist schon so ein Faktor, der eine Rolle spielt. Nichtsdestotrotz kann man bezüglich der Zahlen sagen, dass Dresden gerade die Statistik so richtig anführt.
Ich habe es gerade aufgemacht, also 15
Einträge. Wir müssen uns da mit der Darstellung auch bald einen Kopf machen, das passt nicht mehr so richtig in
dieses. Also das Fenster, was hier aufgeht bei Dresden, ist extrem groß.
Ja. Ich glaube, das spielt schon auch eine Rolle, dass es in Dresden einfach eine sehr
Maxim Gorki Park, ja, Klassiker.
Rassistische Bewegung gibt, die nach wie vor jeden Montag auf die Straße geht und Sachsen prinzipiell auch bei, wenn wir das auf pro Kopf umrechnen, knapp hinter Thüringen ist sozusagen. Ansonsten, ja, ist einfach dort, wo viele Menschen zusammenleben und dort, wo es viele Geflüchtete eben auch gibt. Und das sind zum Beispiel Bayern, Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg, die in absoluten Zahlen ganz vorne sind. Sind dann auch die meisten Gerüchte unterwegs. Das kann man schon auch sagen.
Wenn wir uns jetzt die Spitze der Statistik angucken, gibt es ja auch die andere Seite, eben die Bundesländer, wo halt irgendwie kaum Meldungen sind. Also wenn ich jetzt hier das richtig offen habe, sind das irgendwie so Hamburg, Bremen, Saarland, wo irgendwie kaum was ist. Gibt es da irgendeinen Erklärungsansatz eurerseits, warum da jetzt irgendwie nicht so viel kommt?
Schwierig zu sagen. Also wir haben Bremen und Hamburg ist quasi obsolet. Da haben wir inzwischen auch Dinge auf die Karte gesetzt. Das ist aber eine Geschichte gewesen, die direkt vor Weihnachten durch das Internet ging. Das war ein Video, das verbreitet worden ist, das ursprünglich aus Kairo, aus einer Mauer kam, wo man quasi, ja, Muslime, also erkennbar daran, dass es auch Frauen mit Kopftüchern da gibt, die auf einen Weihnachtsbaum hochklettern und angeblich diesen Weihnachtsbaum attackieren, weil sie Weihnachten quasi hier nicht mögen. Und das Ganze ist dann verbreitet worden als Geschehen aus der Dresdner Altmarktgalerie und für Wien ist es verbreitet worden, für ein Einkaufszentrum und eben auch für Bremen und Hamburg, also da sind Sachen wiederverwendet worden
direkt. Genau, und das, also ich habe das auch gesehen und das war ja so, dass man gesagt hatte, also die Story, die verbreitet wurde, war, dass hier in Deutschland, also in Dresden oder Wien, halt wirklich irgendwie Muslime gegen Weihnachten vorgehen und diesen Weihnachtsbaum zerstören wollen. Und das Originalvideo war, wie du gesagt hast, aus Kairo und dort ist es, glaube ich, ein Brauch. Die Plünderung des Weihnachtsbaumes ist halt irgendwie dort so ein typischer Brauch. Also das ist dort ganz üblich und ich glaube, jeder nimmt sich halt irgendwie eins runter und dann steht das dafür, dass man, ich glaube, Glück oder Geschenke oder irgendwie sowas kriegt.
Das ist ein Brauch auf jeden Fall in Schweden. Wie es jetzt mit Ägypten ist, ist so eine Frage. Also es hat wohl einen Vorfall in dieser Mall gegeben, aber es ist quasi nicht dieser Weihnachtsbaum attackiert worden. Also inwiefern sozusagen dieses mit dem Plundering stimmt, ist auch nochmal eine andere Geschichte. Aber also insgesamt gab es keine Muslime, die jetzt Weihnachten attackiert haben in Figur eines Weihnachtsbaums, das ist Quatsch.
Also ich fand dabei auch das Thema Zeugenaussagen sehr interessant, weil man dann irgendwie auch Leute auf der Straße befragt hatte, die dieses Video irgendwie geteilt haben und halt irgendwie kommentiert haben und so weiter und die dann wirklich gesagt haben, ja, ich habe das in dem Video ganz deutlich erkannt, das ist wirklich dieses und dieses Einkaufszentrum. Und dann hat man irgendwie die Bilder mal nebeneinander gehalten und hat gemerkt, wenn man sich so die Deckeninstallation, die Deckengestaltung anschaut, das sieht wirklich ganz anders aus. Und die Leute waren sich aber, also was jetzt so Zeugen in Anführungszeichen angeht, die waren sich total sicher. Also ich glaube, da gibt es auch andere Fälle, wo man irgendwie Zeugenaussagen hat, wo Zeugen sich ganz sicher sind einer Sache und dann stellt sich raus, dass das irgendwie komplett Unsinn ist.
Ja, ist in dem Fall vielleicht eine Kritik so am Einkaufspassagendesign, wenn die überall gleich aussehen, dann ich weiß es nicht.
Weihnachtsbaum? Ich weiß es gar nicht. Keine Ahnung.
Ja, wenn man im Dezember nicht da ist und dort versucht, das zu vermeiden,
ja,
wer weiß. Aber ja, das Thema Zeugenaussagen ist ein sehr großes. Was wir auf der Karte haben, lässt sich in tatsächlich relativ vielen Fällen auf Aussagen auch von Augenzeugen zurückführen. Ein Fall, den ich relativ aussagekräftig finde. Das ist ein Übergriff, den es angeblich in der S-Bahn von Leipzig nach Dessau gegeben hat, wo jemand mit einem Klappmesser Leute bedroht hat und dann tatsächlich direkt neben dem Kopf von jemandem in den Sitz gestochen hat. Derjenige wurde später verhaftet, ist ein 17-jähriger weißer Deutscher. Die Zeugen haben allerdings beschrieben, dass er dunkle Hautfarbe hatte. Das ist interessant. Und in anderen Fällen ist es einfach so, dass bestimmte Dinge passieren, dass irgendwo mal ein Rettungswagen vorfährt oder die Polizei vorfährt oder es stehen irgendwo Zelte rum und dann wird daraus ein bestimmtes Geschehen einfach konstruiert und quasi kettenbriefmäßig erstmal eine Geschichte dazu entwickelt und dann irgendwann im Internet verbreitet. Das ist das eine, wo Zeugen eine Rolle spielen. Was wir aber auch haben und was eine große Rolle spielt, ist, dass es direkt Falschaussagen gibt bei der Polizei. Das betrifft jetzt zum einen eben Anzeigen bei der Polizei, die von angeblichen Opfern von Raubüberfällen oder eben auch von sexualisierter Gewalt gemacht werden, wo sich im Nachhinein herausstellt, dass das Ganze erfunden ist. Also es sind zum einen die angeblichen Opfer, zum anderen aber auch teilweise Zeugen von irgendeinem Geschehen, die da sich was ausgedacht haben. Also wer irgendwas gesehen hat und dann geht es über Hörensagen weiter, das muss nicht unbedingt immer stimmen.
Okay, wir machen jetzt noch eine kurze Pause mit einer kleinen Musik und danach geht es dann gleich weiter.
Don't believe everything you see, don't believe everything you read. We're living in the age of the hoax, oh, we're living in the age of the hoax, oh. Don't believe everything you see, and don't believe everything you read. We're living in the age of the hoax, oh, we're living in the age of the hoax, oh. Dana Morales said she served customers that were prejudiced, but then when she was pressed, turns out she made it up. And it really did snow in the Middle East, but this picture of the Sphinx beast covered in snow was a low blow. It was a theme park in Japan. Elon Gale and his white whale in Thanksgiving sky, he made her up as a punching bag for the internet to despise. 4chan
sind wieder zurück und wir machen jetzt weiter und wollen ein wenig die unterschiedlichen Arten von Fake News aufschlüsseln. Also welche gibt es, warum werden die verbreitet und so weiter. Und der erste Punkt sind Nachrichten, falsche Nachrichten, die aufgrund eines kommerziellen Interesses verbreitet werden.
Ja, also bevor man die so richtig versteht, muss man verstehen, wie im Internet Geld fließt.
Da können wir ganz kurz verweisen auf die Penta-Radio-Sendung zu Werbenetzen.
Oh ja. Ne,
wo Alex und Anne, ihr wart ja da. Ich weiß nicht, ob noch jemand anders, hoffentlich vergesse ich jetzt keinen, aber ihr euch da ja schon mal sehr ausführlich zu geäußert habt. Das kann man in dem Sinne nochmal nachhören.
Genau, also die Sendung wirklich kann man auch runterladen, war schön. Aber mal ganz kurz für die Leute, die nicht wissen, wie Werbenetze funktionieren, damit sie jetzt hier auch nicht plötzlich ohne Hintergrund dastehen. Also Werbebanner sind letztendlich die Währung des Internets. Das heißt, Webseiten, die irgendwie Content anbieten, seien es Nachrichtenseiten, seien es irgendwelche Download-Geschichten und so weiter, finanzieren sich darüber, dass sie Werbebanner bei sich anzeigen lassen. Das heißt, je mehr Werbebanner auf ihrer Seite angeklickt werden, umso mehr Geld kriegen sie dafür. Das heißt, sie versuchen, Leute auf ihre Seiten zu ziehen mit Inhalt, mit Dienstleistung, was auch immer. Und dadurch haben die dann halt Einnahmen, weil Leute Werbebanner sehen. Ein anderes Ding, was es gibt, das nennt sich Filterbubble. Das heißt, wir alle sitzen irgendwo in unserer Filterbubble und verkehren hauptsächlich mit Menschen, die ähnliche Meinungen haben wie wir. Wir lesen bestimmte Nachrichtenmagazine oder Webseiten. Wir lesen oder schauen Fernsehen, bestimmte Sender oder eben auch kein Fernsehen. Das heißt, wir bauen uns unser Weltbild darauf auf, wie wir, also welche Nachrichten wir kriegen, welche, also mit welchen Leuten wir uns unterhalten. Und dieses, ich sag's mal, subjektive Weltbild nennt sich halt Filterblase oder Filterbubble. Und dann gibt's noch was sich dann Social Bots nennt. Das heißt, in den sozialen Netzwerken, die inzwischen maßgeblich dafür verantwortlich sind, dass diese Filterblasen entstehen, gibt es halt Social Bots, die bestimmte Sachen weiterleiten, selber posten. Da hängen teilweise Parteien dahinter, wer auch immer. Und dann haben sich ein paar Leute überlegt, wie können wir Geld aus diesen Werbenetzen ziehen. Und deren Idee war so einfach wie auch clever. Das heißt, sie haben Nachrichtenseiten aufgesetzt, die auch ja, so halb seriös aussahen und haben dann dort Sachen gepostet und haben die halt auf Leute in diesen Filterblasen optimiert. Das heißt, irgendwelche Nachrichten über Hillary, irgendwelche Nachrichten über Trump, positiv wie negativ. Und die wurden dann halt von den Leuten geteilt. Und je mehr die geteilt wurden, umso mehr Klicks haben die natürlich auf ihre Werbebanner bekommen und umso mehr Geld haben die halt eingenommen. So, das heißt, letztendlich ist ein Großteil der Fake News, die da draußen ist, mit diesen kommerziellen Hintergedanken. Also da ist keine Agenda oder so irgendwie dahinter. Wie ich schon mal vor uns gesagt habe, es gibt kaum irgendwo wissenschaftliche Daten oder irgendwelche Fakten zu dem Zeug. Also der weitaus größte Teil von Fake News kommen aus dieser kommerziellen Ecke.
Da würde ich kurz einhaken. Also das ist stimmt auf jeden Fall für die USA so in der Form. Im deutschsprachigen Raum gibt es noch nicht so viele Fake News-Seiten, die eine große Rolle spielen. Da gibt es so ein paar, ja jetzt auch so im Ausland gehostete Blogs, die irgendwelche Verschwörungsgeschichten sich wahrscheinlich auch tatsächlich selbst ausdenken. Es gibt die Do-it-yourself-Fake-News-Seite 24 Aktuelles, wo quasi Nutzer selbst in einem Nachrichtendesign ihre Fake News basteln können. Aber ansonsten ist es noch nicht so das große Phänomen im deutschsprachigen Raum.
Ja, also Fake News hier bei uns sind zum großen Teil der nächste Punkt, den wir hier haben. Das heißt Privatpersonen bzw. Gerüchte, die irgendwo im privaten Umfeld entstanden sind. Das heißt irgendwelche Enthusiasten, die da irgendwas, also entweder Aufmerksamkeit haben wollen oder politische Agenda haben oder auch einfach, keine Ahnung, zu viel Zeit, Langeweile, Kettenbriefe und Petitionen, was es da alles gibt, eben in die Welt setzen, um irgendwo Sachen zu verbreiten. Und die werden dann auch in diese also wie soll man sagen, soziale Netzwerke gekippt, werden dann teilweise dort eben in diesen Filterblasen geteilt und werden dann dort auch regelmäßig von diesen Social Bots geteilt. Und den Hauptgewinn hat man natürlich, wenn man zu einem dieser Trending Topics wird.
Du hast gerade Social Bots erwähnt. Kannst du das vielleicht nochmal ganz kurz vielleicht am Beispiel Twitter erklären, was man sich unter so einem Social Bot vorstellen kann?
Also Social Bots sind keine neue Sache. Social Bots ist ein Sammelbegriff, der auch nicht wirklich hart umrissen ist. Also es gibt ganz einfache Social Bots, die im Prinzip automatisiert Nachrichten in ein soziales Netzwerk schreiben oder in ein Forum oder per E-Mail, was auch immer. Das heißt, es gibt zum Beispiel einen Twitter-Social-Bot, der immer 13.37 Uhr die Uhrzeit ins Netz postet. So, der ist halt, ich nenne es mal so, wertfrei.
Also ich habe gelesen, es gibt auch irgendwie so ein Star Wars.
Ja, genau. Und dann Botnet. Es gibt dann Social-Bots, die Sachen von anderen retweeten. Also die dann auf den, was weiß ich, Twitter-Account von Trump gucken und das dann weiter verteilen. Also die im Prinzip sind Verteiler, nichts anderes. Und dann gibt es, also das sind eigentlich ganz dumme Automaten, die keine
Programme halt, ja.
Ganz einfache Programme. So, die arbeiten über dieselbe Schnittstelle wie so ein normaler Twitter-Client oder Facebook-Client, was auch immer. Und schieben die Nachrichten auch einfach in das Netz rein. Seit mehreren Jahren gibt es allerdings auch Bots oder Programme, die mit künstlicher Intelligenz arbeiten, die dann aktiv in Diskussionen eingreifen oder auch mal selber Nachrichten posten. Ich denke, da haben wir das Ende der Fahnenstange noch lange nicht gesehen. Und was auch auffällig ist, dass der ganze Kram immer besser wird und auch immer schwieriger von echten Menschen zu unterscheiden.
Was ich da empfehlen kann als Twitter-Account, den man sich wirklich mal angucken kann, das ist schon teilweise echt krass, ist Deep Drumpf, also @DeepDrumpf. Da hat jemand ein neuronales Netz gebaut, was auf Transkripten von Donald Trump trainiert wird und gibt dann immer so, also man sieht immer, so in Klammern wird ein Text reingegeben, wird dem Bot hingeworfen und der Bot vervollständigt den. Und das ist vollkommen krass, weil er dann, also zum Beispiel, es wird reingegeben, we will be protected by God. Und der Bot twittert dann, we don't win with healthcare, we can't afford it, it's very simple, Obamacare is a disaster. Und das hat der Bot selber sozusagen geschrieben. Und das klingt halt wirklich schon so, wie als hätte Trump das wirklich getwittert. Also bei Trump, dadurch, dass er halt auch immer sehr simpel sehr simple Sätze hat, funktioniert das halt extrem gut. Und das ist aber ein Programm. Also es ist kein Mensch, der das schreibt, sondern der twittert die ganze Zeit und ist quasi eigentlich nur eine Maschine, die da Machine Learning macht.
Ja. Also wie tief das gehen kann, wie sehr so eine künstliche Intelligenz in eine Persönlichkeit entwickeln kann man sich an diesem Experiment, was Microsoft vor ungefähr einem Jahr gemacht hat, wie hieß die gleich?
T-A-Y.
Genau. Wundervoll, wie die KI dann so, okay, sie ist halt dort auf die Leute von 4chan gestoßen und das kann nur in großen Unsinn enden. Aber es hat halt gezeigt, wie da wirklich eine Persönlichkeit entsteht. Und was also neben den Fähigkeiten der Bots noch spannend ist, wer betreibt die eigentlich? So. Also ich muss sagen, ich hatte auch mal einen Twitter-Bot, das war einfach 100 Zeilen Perl-Skript, die bestimmte Sachen gepostet haben, einfach nur irgendwelche Statussachen von mir selber, also nicht von mir jetzt als Person, sondern irgendwelche Server-Statussachen, die ich dann in einen Twitter-Account gepostet habe, den nur ich abonniert hatte. So, also das ist letztendlich auch ein Bot, aber der hatte dann Sinn, ich habe das dann noch ein bisschen anders gemacht, aber also das können Privatpersonen sein, aber ein großer Teil der Twitter-Bots kommt halt von Parteien und Firmen.
Ja, also ich meine, ich habe auch schon Bots gesehen, wo irgendwie eine Pflanze getwittert hat, wenn sie kein Wasser mehr hat oder sowas. Zum Beispiel. Also da kann man alles Mögliche machen. Also wenn man da einen Sensor dran baut und die Pflanze dann irgendwie twittern kann. Mhm. Ne? Also jeder kann, das ist eigentlich auch genau das Problem. Jeder kann sich eigentlich sowas bauen und für den normalen Facebook-Twitter-User, der da drauf rumklickt, sieht das ja nicht in der Timeline, dass das generiert ist. Also wenn man halt, manchmal sieht man es noch bei so Sachen wie Tweetbot zum Beispiel, also wenn man andere Clients verwendet für Twitter, dann Tweetbot zum Beispiel zeigt das an, von wem das gepostet wurde. Also da sieht man dann halt Twitter für iPhone oder Twitter für Android oder eben, man kann mich bei diesen Bots so einen String angeben und manchmal sieht man dann halt, zum Beispiel bei Heise ist es irgendwie so ein Bot oder so. Ja. Und da sieht man dann, aha, okay, also bei Heise sitzt nicht wirklich jemand da und twittert das mit über die Webseite, sondern die haben sich natürlich auch so einen Bot geschrieben, der diese News von Heise dann quasi twittert. So kann man es sehen, aber das machen natürlich nicht viele. Also nicht viele gucken, von welchem Client dieser Tweet gesendet wurde.
Aber jetzt nochmal zurück zu den Fake News. Also die Fake News-Leute, hauptsächlich im kommerziellen Bereich, natürlich auch die politischen Agendas, die versuchen natürlich ihre Fake News so zu schreiben, dass sie über diese Multiplikatoren, aka Bots, natürlich weiterverbreitet werden. Ja.
Also ich würde gerne nochmal zurückkommen, also vielleicht kann der Lutz dazu was sagen, bei Privatpersonen, die das in die Welt setzen, habt ihr da irgendwie Erfahrungen, warum Leute das tun? Also irgendwie die Motivation dazu? Also vorhin ging es ja schon ein bisschen, das geht sowohl für Leute, die irgendwie rechts- oder konservativ orientiert sind, gibt es aber durchaus auch von der anderen Seite. Und habt ihr euch da vielleicht mal mit dem Thema auseinandergesetzt, warum machen das Leute?
Tiefer auseinandergesetzt, nicht an einzelnen Beispielen durchaus mal geguckt, wo, also wenn man guckt, wo das herkommt, ist natürlich auch immer die Frage, was ist die Motivation dahinter. Das ist bei einigen Dingen, die jetzt auch nicht primär dem Netz entspringen, relativ leicht zu sagen, dass da versucht wird, Propaganda zu machen. Also zum Beispiel, wenn irgendwelche Schreiben von Wohnungsunternehmen gefälscht werden, dass ja, die Bewohner jetzt gekündigt werden oder dass sie angeben sollen, ob sie freie Zimmer haben oder so, dann ist das relativ klar zu sagen, dass das direkt gemacht wird, um Stimmungen zu machen. Da kann man nicht genau sagen, wer ist der Urheber des Ganzen, aber es lässt sich dann schon sagen, da ist eine politische Motivation dahinter, eben Stimmungen gegen Geflüchtete zu machen. Was wir bei Falschanzeigen relativ viel haben, ist, oder was heißt relativ viel, aber es ist schon so ein bisschen ein Muster, ist von eigenen Fehlverhalten eben auch abzulenken. Das gibt es schon auch, dass geflüchtete oder migrantisch aussehende Menschen dann so als Sündenböcke herhalten müssen. Also, dass es irgendeine Straftat gegeben hat und die wird dann verdeckt durch eine neue erfundene Straftat. Also ein Beispiel war, dass angeblich zwei Jogger überfallen worden sind und verletzt worden sind in Baden-Württemberg mitten im Park bzw. einer Straße. Und dann stellte sich im Nachhinein heraus, die beiden waren an einem Überfall auf eine Privatwohnung beteiligt und sind da mit einem Samurai-Schwert zurückgeschlagen und verletzt worden. Das ist so eine relativ drastische Geschichte, aber das, sowas gibt es eben schon auch als Motivation. Bei manchen Sachen weiß man es einfach nicht, was der Hintergrund ist. Wenn so wirklich sehr absurde Geschichten sich ausgedacht werden, das ist dann wahrscheinlich schon auch die Sehnsucht, mal im Mittelpunkt zu stehen. Das gibt es auch. Dass sowas gemacht wird. Und dann werden Sachen auch einfach sehr schnell aufgeblasen und weiterverbreitet. Und dort, wo Falschmeldungen oder nicht geprüfte Meldungen einfach von rechten Organisationen aufgegriffen werden, ist das natürlich auch eine politische Agenda, wo man dann nicht sagen kann, okay, die AfD oder Pegida haben sich jetzt hier eine falsche Nachricht ausgedacht, aber sie nehmen eine ungeprüfte Nachricht und posaunen sie einfach weiter, obwohl es überhaupt keine Quellen gibt.
Und gibt es auch den Stille-Post-Effekt, dass der einfach irgendwie schuld ist? Also dass einfach der eine hat dem einen was erzählt und der hat es wieder weitererzählt und jedes Mal hat sich die Nachricht ein bisschen verändert, bis dann diese große Falschmeldung irgendwann rauskam. Gibt es das auch?
Das ist als einzige Ursache bei manchen Sachen tatsächlich kommt nur das in Frage. Tatsächlich lässt sich das ja aber nicht mehr so im Detail nachvollziehen. Da müsste man wirklich in jedem einzelnen Fall alle Verbreiter nochmal durchgehen und zurückverfolgen, wer hat wem was erzählt. Aber tatsächlich kann man ja bestimmte Ereignisse auf bestimmte oder andersrum kann man bestimmte Gerüchte, bestimmte Erzählungen auf bestimmte Ereignisse zurückführen. Aber den genauen Werdegang dann meistens eher nicht. Was ich auch interessant finde, ist, dass wenn, also wo man auch sagen kann bei Gerüchten, dass sie mit Absicht verbreitet werden, mit welcher weiß man nicht, aber dass da bewusst auch Falschmeldungen verbreitet werden, ist, wenn einfach dieselbe Story für verschiedene Orte immer und immer wieder erzählt wird.
Also, oder halt teilweise auch zusammenkopiert wird, ne? Ja, dass man sowas sagt, okay, ich glaube, da gab es so ein Beispiel mit so einem irgendwelchen Bomben oder sowas.
Ne? Das wiederum würde eher in die Richtung Fake News tatsächlich, ja, also in wirklich ausgedachte Nachrichten okay, fallen. Ja. Woran ich gerade so dachte, ist, dass einfach empörte Facebook-Meldungen über ein Geschehen, was schon 20 Mal, also das konkrete ja. Beispiel, was ich gerade im Kopf habe, ist so, zwei oder drei Asylbewerber setzen sich in ein Auto im Normalfall oder im vorzugsweise eines älteren Mannes oder einer jungen Frau, das da irgendwo nicht abgeschlossen auf einem Parkplatz von einem Supermarkt oder an der Tankstelle stand und wollen dann irgendwo hingefahren werden. Und die Polizei wird dann irgendwann gerufen, aber macht nichts, außer vielleicht eskortieren oder kluge Hinweise geben. Und das wird halt für verschiedenste Orte immer wieder neu erzählt. Und dann kann man schon sagen, na, dass genau die gleiche Story nochmal erzählt wird. Gut, kann jetzt daran liegen, dass sie sich dass das jetzt jemand in einem neuen Ort nochmal gehört hat. Aber in der Regel würde ich an der Stelle davon ausgehen, dass das auch bewusst verbreitet wird.
Hast du den Eindruck, ob da irgendwelche, ich sag's mal, Akteure im Hintergrund sind, die das steuern? Oder ist das, sind das wirklich eher enthusiastische Einzelpersonen? Also sprich, könnte man zum Beispiel sagen, irgendeine rechtsgedrehte Gruppe streut dann auf, was weiß ich, Pegida-Demo Montag in Dresden und die sagen dann, na gut, jetzt setzen wir mal das und das Gerücht dort in die Runde und dann am nächsten Tag haben das drei Leute in Facebook geschrieben und alle empören sich. Oder ist das tatsächlich eher Einzelpersonen, die aus was auch immer für Gründen das unkoordiniert machen? Ich weiß, das ist jetzt subjektiv.
Das ist eine total subjektive Geschichte. So, also das kann ich nicht quantifizieren. Ich kenne Beispiele für beides. Es gibt, das Beispiel hatte ich schon vorhin schon mal angebracht, dieses Selfie, was Angela Merkel gemacht hatte. Mhm. Das ist jetzt auch schon wieder von einem neuen Fall missbraucht worden. Aber der erste, wo das so richtig öffentlich geworden ist, dieser mit den angeblichen Terroristen. Das lässt sich heute noch nachvollziehen, dass es eine Diskussion auf Twitter gegeben hat. Na, das werden doch bestimmt irgendwelche Leute gewesen sein, mit denen Angela Merkel ein Selfie gemacht hat. Und wenig später tauchte dann eben dieser Hoax auf und wurde zuerst verbreitet, was auch so ein Faktor ist über, in dem Fall glaube ich, eine ungarische oder eine in Ungarn gehostete oder in Bulgarien, jedenfalls Südosteuropa gehostete Seite und dann über weitere Seiten zurück nach Deutschland. Und ja, da wird tatsächlich sehr aktiv spekuliert auch über das, was gewesen sein könnte. Und es gibt dann immer jemanden, der das Ganze dann in die Tat umsetzt. Also insofern lässt sich das nicht auf den einen oder den anderen Faktor reduzieren, sondern es braucht Leute, die ja gerne Geschichten hören, sich gerne Geschichten auch ausdenken. Es braucht Leute, die gerne ungeprüft Nachrichten verbreiten. Ja. Das ist nicht nur einfach. Ja.
Also was mir aufgefallen ist, gerade bei den Fake News, die im US-Wahlkampf aufgetaucht sind, die waren immer so gestaltet, dass die in diesen Filterblasen ein gewisses Stereotyp bedienen und so im Sinne von, das muss einfach wahr sein, weil wir wünschen uns, dass das wahr ist. Also das ist so ein Muster, was man sehr, sehr oft sieht, dass dann auch die Sachen ganz schnell verbreitet werden, selbst wenn man den Leuten jetzt unterstellt, halbwegs intelligent zu sein und das auch nachrecherchieren zu können, passt das bei denen einfach so ins Weltbild, wie wir uns mit den Grünen auch hatten, dass das einfach Ja, klar ist das so. Das wissen wir doch, die sind so. Deswegen muss das jetzt hier auch stimmen.
Sozusagen unter dem Begriff Confirmation Bias.
Ja.
Sozusagen.
Kannst du das nochmal kurz erklären?
Also Confirmation Bias bedeutet eben genau, dass Nachrichten, die ins eigene Weltbild passen, die in eigene Erklärungsmuster passen, eher akzeptiert werden und eher auch dann weiterverbreitet werden als Nachrichten, bei denen das nicht so ist. Also wo man also Dinge, die man sich vorstellen kann, ist man schneller bereit zu glauben und auch dann eben im Zweifelsfall zu verbreiten. So als kurze Laiendefinition.
Dazu kommt halt auch noch der Effekt aus diesen Filterblasen, dass die Leute von allen Seiten bestätigt werden in ihrem Weltbild und dass Meinungen oder Fakten von außen da halt kaum reinkommen. Und auch das verstärkt im Prinzip den Glauben an, also solche, an solche Fake News an vielen Stellen.
Okay, dann kommen wir mal noch zur dritten Art der Fake News. Also wir hatten jetzt erstens kommerzielles Interesse, zweitens von Privatpersonen und das dritte ist halt von politischen Organisationen.
Ja, also Propaganda ist nur nichts Neues. Also kennen wir seit der Antike. Seit 5.45 Uhr wird zurückgeschossen. Der Irak hat Massenvernichtungswaffen. Einfach ins Geschichtsbuch gucken. Da, also das ist nichts Neues. Das Spannende, was sich ein bisschen mit diesen Fake News, die da im Internet und in den sozialen Netzen entstehen oder weitergetreten werden, ist, wie politische Akteure, insbesondere Geheimdienste, darauf reagieren. Früher gab, also eine Arbeit von Geheimdiensten ist halt Fake News, also aka Propaganda zu produzieren. Und an vielen Stellen brauchen sie das nicht mehr. Sie lehnen sich zurück und gucken, was andere Leute schreiben und tun das dann an einigen Stellen über ihre Social Bots, teilweise auch manuell weiterleiten, manchmal hier und da durch Kommentare ein bisschen aufbauschen oder zurücknehmen, steuern. Aber insgesamt ist es halt so, dass sie sich zurücklehnen können und einfach plausible Verleugnung sagen können, wir waren das nicht. Also das Ganze kommt halt, also was Fake News wird halt, wenn man die Medien verfolgt, wirklich immer so, ja, das sind die russischen Trolle, die das in die Welt setzen. Der FSB und wer auch immer muss das gar nicht mehr machen, weil einfach genug da ist, was sie benutzen können.
Beziehungsweise es gibt halt auch dann so, gerade jetzt auch im US-Wahlkampf, da hat man das auch recht gut gesehen. Es gab ja jetzt schon diesen Witz, ne, dass irgendwie Julio Assange, also Julian Assange, der ja erst Julio Assange genannt wurde, als Nickname jetzt Juli Assangeov genannt wird. Fand ich sehr lustig, also weil jetzt man schon bei WikiLeaks gerade auch sehr so ein Bias gesehen hat gegen Hillary Clinton und gegen die USA. Ich meine, das war von Anfang an, wenn man Julian Assange kennt, eigentlich, also es war schon jetzt den Leuten nicht entgangen, dass Julian Assange die USA nicht so toll findet. Aber mit diesem Hack dort, mit diesen E-Mails, die ja dann auf WikiLeaks von der Demokratischen Partei veröffentlicht wurden, da ist das halt auch so eine Frage, ne? Also also das ist halt so eine gute Vorlage eigentlich. Also wenn jemand wie WikiLeaks solche E-Mails raushaut, dann muss man eigentlich schon gar nichts mehr viel machen. Ja? Das ist so ein Selbstläufer.
Dazu kommt halt auch noch, er hat hier eindeutig, oder WikiLeaks hat, oder es wird so dargestellt, pro Trump gearbeitet. Und Assange ist ja eher in der linken und alternativen Szene ein Held. Das heißt, für die, ich sag's mal, das eher konservative Publikum ist das halt auch die Botschaft, guckt mal, selbst die hier schon immer, also hier gegen Obama waren, die werden dann plötzlich zu eigenen Helden. Also Obama wie auch Bush, für die war Assange Staatsfeind. Und der Spin bei Trump war, seht ihr es, WikiLeaks, sogar WikiLeaks ist auf unserer Seite. Also das sind halt Sachen, die auch, was heißt Weltbilder verzerren, wo dann halt auch einfach mal ganz merkwürdige Allianzen auf dem Papier entstehen können. Und wie du schon sagst, Julian war nie wirklich großer Freund der USA.
Gerade auch Hillary Clinton. Also ich glaube, ja. Damals, als hier leider dann auch Chelsea Manning da dann so krass da inhaftiert wurde wegen dieser Collateral Murder Geschichte, was ja von ihm dann als Quelle offensichtlich geleakt wurde. Da die haben sich ja immer schon in den Haaren gehabt. Also Julian Assange und Hillary Clinton im Speziellen. Also von daher war das schon sein Interesse, sie da irgendwie nicht so gut aussehen zu lassen, würde ich schon so sagen. Genau, aber wie gesagt, für Interessierte...
Zur subjektiven Meinung würde ich auch sagen, also so besonders progressiv war Julian Assange auch noch nie.
Ja, also...
Insofern darf das jetzt auch nicht so sehr überraschen. Also.
Ja. Genau, aber wo ich ja nur darauf hinaus wollte, sowas ist natürlich für viele politische Player eine Steilvorlage, wenn WikiLeaks sowas raushaut. Woher WikiLeaks die Daten nun wiederum hat aus diesem Hack, das ist ja nochmal eine ganz andere Frage. Ja? Wer ihm die zugespielt hat, aber gut, das sei jetzt erstmal dahingestellt.
Ja, zu politischen Akteuren so prinzipiell brauchen wir gar nicht so weit weggehen. Also wir haben ja auch so ein paar politische Akteure auf der Karte, die sich nicht unbedingt selbst Dinge ausgedacht haben, aber wir haben so ein paar kleine Anfragen von der AfD und der NPD zum Beispiel, die mit Gerüchten, die sie gehört haben, operiert haben. Und wir haben auch zweimal den Bundesinnenminister als Hoax-Verbreiter auf der Karte, also, wo einfach irgendwelche Talkshow-Aussagen gemacht werden, die einfach mal
Details,
schnell
fallen. Bitte.
Das hat er vor etwas mehr als einem Jahr, irgendwann im Oktober 2015, glaube ich, gesagt. Da hat er behauptet, dass ungefähr 30% von denjenigen, die sich als Flüchtlinge aus Syrien ausgeben, in Wirklichkeit keine Syrer sind, wofür es keinerlei Belege gab, was alle, die mit Geflüchteten zu tun haben, irgendwie verneint haben und wo auch weder das Innenministerium noch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge jemals Zahlen dazu nennen konnten. Und das andere war dann später nochmal im Mai oder Juni des vergangenen Jahres, wo er behauptet hat, dass, jetzt habe ich die Zahlen nicht parat, ich glaube 70% der Männer unter 40 ein Attest bekommen vor ihrer Abschiebung und dass dadurch die Abschiebung verhindert wird und dass ganz prinzipiell auf jeden Fall die Ärzte viel zu großzügig und viel zu fahrlässig mit den Attesten umgehen. Und das sind beides Sachen, mit denen natürlich auch ein Bundesinnenminister Politik machen möchte. Und das sind beides Sachen, die sehr stark auch aufgegriffen werden, dann eben auch von Leuten, die irgendwas gegen Flüchtlinge haben und die sich irgendwie im Kopf festsetzen und als Argumente auch heute noch vorgebracht werden.
Ich hätte noch eine schöne Sache, ich glaube, das ist jetzt auch bekannt, weil das wirklich so absurd ist. Es gab, das sieht man auch auf eurer Seite sehr schön, im Sächsischen Landtag eine kleine Anfrage von Carsten Hütter, AfD-Fraktion, zu einer Vergewaltigung durch Asylbewerber im Maxim Gorki Park. Und die Antwort der Staatsregierung ist einfach nur richtig schön. Und zwar, ich lese vor, die Fragen sind inhaltlich nicht bestimmbar. Der Staatsregierung ist im Freistaat Sachsen kein Maxim Gorki Park bekannt. Ja, und hier wurden 5 Fragen gestellt und das ist die Antwort. Ja, also es gibt den einfach nicht. Und das ist schon eigentlich, kann man eigentlich nicht mehr zu sagen, weil es halt, ja, also solche Sachen verbreiten sich dann so. Also weißt du warum? Also wie kam es dazu, dass diese kleine Anfrage gestellt wurde, weil Carsten Hütter war sich ja doch dann offensichtlich, war der davon überzeugt, dass es diesen Park gibt. Weißt du, wie es dazu gekommen ist?
Also ich kann da auch wirklich nur über die Filterblasen wieder. Der ist in seiner Filterblase, war das total klar und wahr und richtig. Es gab in dem Maxim Gorki Park die Vergewaltigung. Das passt ins Weltbild, das passt zu allem. Und jetzt reden wir Tacheles und jetzt... Wir sind die großen Aufklärer und zeigen das. Und ich bin mir sicher, dass die Antwort dieser kleinen Anfrage in den Kreisen auslöst. Seht das hier, die Mauern, da war also was.
In dem Fall ist es ein bisschen schwierig, weil, wie gesagt, Maxim Gorki Park ist nicht so leicht zu finden. Tatsächlich
sind
aber
Fakten, die interessieren nicht.
Tatsächlich
ist das, was zählt.
Tatsächlich ist es so, dass einfach diese Leute ja auch Facebook-Seiten haben und dann bekommen sie Hinweise, in Anführungszeichen, Gerüchte, die irgendjemand dort ablädt, und ja, teilweise finden die sich dann in kleinen Anfragen wieder. Das ist ja nicht der einzige Fall, wo das passiert ist. Da waren noch ein, zwei, die in nächster Zeit dann draufkommen.
Genau, jetzt haben wir ganz viel über die unterschiedlichen Arten gehört. Wie ist denn das ungefähr so von der Verteilung her? Kann man das irgendwie bestimmen? Also welcher Anteil kommt jetzt wie oft vor?
Ganz, ganz, ganz schwer. Also ich habe halt versucht, irgendwo Fakten zu finden. Was ich schon gesagt habe, es gibt keinerlei wissenschaftliche Daten, die irgendwo belegt sind oder gar peer-reviewed. Ich habe halt so ein paar Sachen, so Medienwatchdogs, was es da so gibt, und die sagen, zwischen 75% und 95% der Fake News, die im Internet so rumschwirren, also es geht jetzt wirklich um international, also um absolute Zahlen, nicht nur Deutschland, zwischen 75% und 95% der falschen News sind über diese kommerzielle Schiene, also wir zocken Werbenetze ab, entstanden. 5 bis 15% kommt von Privatpersonen und zwischen 1 und 5% scheint propagandistischen Hintergrund in irgendwelchen staatlichen Organisationen zu haben, beziehungsweise auch Firmenumfeld und sowas. Aber wie gesagt, die Zahlen sind wirklich mit Vorsicht zu genießen. Es gibt,
ich glaube, keine Statistik, die sich selbst bestätigt.
Richtig, genau.
Also die Schwierigkeit ist daher besonders, es gibt so und so viele Fälle, sozusagen, von Nachrichten, ja, und dann sind sie so und so verbreitet.
Genau.
Und was sind jetzt die jeweiligen Prozentwerte? Das
richtig,
ist sehr schwierig.
Richtig. Und also eine Sache, die ich gefunden habe, kam direkt von DoubleClick, die halt irgendwo Zahlen genannt haben auf diese Webseiten, die da irgendwo im Ex-Jugoslawien gehostet sind, die eindeutige Betrugsfälle waren. Und da, also dort in dem Fall, haben sie halt gesagt 80%. Aber auch das ist nicht wirklich statistisch.
Dazu muss man noch sagen, DoubleClick ist der größte Werbenetz, ne? Gehört zu Google, oder eins der größten. Hm. Ja.
So. Gut. Aber selbst das ist statistisch nicht wirklich fest.
Was haben wir denn jetzt an Lösungen zu bieten? Also wir haben jetzt die ganze Zeit darüber gesprochen, dass das ein riesengroßes Problem ist, auch zunehmend. Und jetzt hätte ich gern von euch mal die Lösungen. So, also wir haben jetzt leider nicht mehr viel Zeit. Also vielleicht einmal kurz, was gibt es an unterschiedlichen Lösungsvorschlägen und wie ist das zu bewerten?
Illuminatus lesen, da steht drinne, nichts ist wahr.
Alles
Nein,
ist erlaubt.
Nee. Alles ist erlaubt. Nein, also wenn man guckt, welche Sachen wie wo gewichtet sind, ist die, also erste Schritt ist eigentlich, an die Gelder ranzugehen. Das heißt, wirklich mal überlegen, wie können wir Internet-Content finanzieren mit was anderem als Werbung.
Ja, also da gab es ja einige Sachen. Also es gibt ja auch schon einige Ideen dazu, beispielsweise Flatter, Micropayment-Systeme. Es gibt jetzt einige Zeitungen, die da auch anfangen, so, ja, was weiß ich, Spiegel Online Plus oder ne, solche Sachen zu machen, dass halt diese tollen Adblocker, dass dann halt, wenn man einen Adblocker hat, gesagt wird, ja, melde dich kosten. Also bei der Süddeutschen habe ich das jetzt gesehen. Entweder du schaltest den Adblocker aus oder du registrierst dich bei uns kostenlos oder du bezahlst halt irgendwie, keine Ahnung, oder bei Bild.de, die waren ja da die Ersten, was dazu führt, dass ich einfach auf solche Seiten, ich lese das dann einfach nicht mehr, aber gut. Ja, ich meine, vielleicht müsste man dann auch sagen, okay, wenn einem diese Seite wirklich wert ist, dann kann man vielleicht auch ein Abo abschließen. Andererseits wäre es vielleicht auch besser, wenn sich dann große, also Zeitungen zusammenschließen und dann irgendwie was gemeinsam machen, weil sich jetzt bei jeder kleinen Seite wieder anzumelden und da zu bezahlen, nur weil man da irgendwie mal gerade eine News bei Twitter lesen will, ist sicherlich auch irgendwie nicht so, das macht wahrscheinlich auch keiner. Flatter ist ja auch so in meiner Wahrnehmung eher so im Podcast-Bereich eine Größe, aber so bei Zeitungen jetzt nicht so viel. Ich glaube, die Taz hat es drin.
Also was ich gesehen habe, auch sind so Open-Source-Projekte, die da mal einen Flatter-Button mit
genau
haben und so. Manche Blogger haben sowas mit. Also kurz, wie Flatter funktioniert, man legt da Geld irgendwo hin und kann das dann sozusagen auf die Leute verteilen, die man liest. Also das ist so eine Art freiwillige Zahlung.
Ich denke, Medienkompetenz ist auch noch ein ganz wichtiges Stichwort.
Ich denke, der wichtigste überhaupt.
Ja, und zwar nicht nur für Jugendliche.
Ja.
Genau, ja, also das ist das, also Medienkompetenz, vielleicht dazu noch ganz kurz, das ist halt gerade im Internet, hat aber auch im Fernsehen natürlich genauso genau die gleiche Bedeutung. Es ist halt wichtig, dass das, was man im Internet liest oder im Fernsehen hört, immer mit Grain of Salt, also man muss es immer irgendwie mit Bedacht sich anhören, immer irgendwie nochmal überlegen, kann das denn überhaupt sein? Vielleicht nochmal ein paar andere Quellen dahin zu hinzuziehen und sich da eben seine Meinung bilden und natürlich auch wissen, okay, diese Zeitung ist jetzt eher konservativ, diese Zeitung ist eher links und dann sozusagen lieber mal mehr Zeitungen lesen und gucken, wie sich das so deckt, als jetzt irgendwie alles zu glauben, gerade auch im Internet. Ja, ich meine, da kann jeder irgendwie einen Blog machen, das heißt überhaupt nichts, wenn auf irgendeiner Seite irgendwas steht, das sollte man halt immer noch mal prüfen. Ich denke, da ist man in Deutschland schon ein bisschen weiter als in anderen Ländern, aber auf jeden Fall ist noch da einiges zu tun.
Ja, ganz kurz würde ich anfügen, vielleicht sollte man sich auch mit den Sachen, die man so liest, so ein bisschen Zeit lassen, nicht nur die tagesaktuellen Sachen lesen, sondern vielleicht eine Woche später nochmal die Zusammenfassung, weil vieles, was als News rausgepostet wird, ist auch einfach mit heißer Nadel gestrickt und im Zweifelsfall auch falsch. Also wenn wir an das Bundesverfassungsurteil zur NPD, die erst verboten war angeblich und dann doch wieder nicht.
Ja, ich möchte abschließend noch sagen, passt immer ein bisschen auf bei den Rufen, die da kommen, zu einer übergeordneten Kontrolle. Also dass Facebook das jetzt irgendwie bewerten muss, was hier Fake News sind und was nicht. Ihr habt jetzt gelernt, es ist sehr schwer abzugrenzen, was sind eigentlich Fake News oder was eben nicht. Und auch genauso ist halt bei staatlicher Kontrolle, also dass der Staat jetzt irgendwie eine Zensur einführen soll auf das Internet. Das ist halt alles mit Vorsicht zu genießen. Ihr habt gehört, es gibt andere Alternativen. Und damit möchten wir uns dann heute auch verabschieden und sagen danke fürs Zuhören. Tschüss.
Tschüss.
Tschüss.